Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Ich verrate euch jetzt mal wieder was aus meinem Privatleben, wie ja eigentlich jede Woche. Ich habe jetzt eine Katze. Ja, ich bin in meiner Cat Lady Era und ich liebe es. Wenn ihr es also im Hintergrund schnurren, miauen oder, let's be honest, auch mal krachen hört, ist nämlich ganz schön aktiv, so eine Babykatze, dann wisst ihr, meine neue Mitbewohnerin ist am Start. Also werden zum Snack- und Herbstliebe-Content auch jetzt hier immer regelmäßig Katzenanekdoten kommen. Und damit das alles nicht allzu wild wird, kehren wir ab heute immerhin wieder zu unserem gewohnten Reinpegelflow zurück. Also 3 Themen, 3 Gespräche. Und damit legen wir jetzt auch direkt los. Philipp Zeitner war am Landgericht bei einem Prozess, bei dem sich während des Verlaufes der Angeklagte ungewöhnlich ausführlich zu seiner Seite der Geschichte äußerte. Der 41-Jährige soll einen Kioskbesitzer mit Benzin und Messer angegriffen haben und bestreitet die Tat auch gar nicht, möchte aber seine Variante gehört wissen. Die Einzelheiten erzählt uns Philipp. Dass sich in einer Stadt wie Düsseldorf immer mal Dinge ändern, auch welche, mit denen wir dann vielleicht nicht so zufrieden sind, das ist ja irgendwie klar. Trotzdem waren viele überrascht und sogar, ich zitiere, herbe enttäuscht, als die Nachricht durchsickerte, dass nach Löwensenf jetzt auch ABB die Produktion vor Ort einstellt. Maximilian Nowroth weiß, warum und was die Folgen sind. Wenn's manchmal zu viel wird, dann träumen wir uns doch alle gerne an andere Orte, vielleicht sogar in andere Galaxien. Lola Lash und ihr wunderbares Ensemble machen uns das ein bisschen leichter und nehmen uns in ihrer Lola Land Neo Revue einfach direkt mit auf ihren ganz eigenen Planeten. Klingt aufregend. Daria Penzina und Maurice Stoschek erzählen, was hinter ihrer Drag-, Akrobatik-, Tanz- und Artistik-Show steckt. Und damit herzlich willkommen zum Rheinpegel. Ihr hört Folge 390 und der Rhein steht bei 1,99 Meter.
Rheinpegel. Der RP-Podcast für alle, die Düsseldorf lieben.
Hallo zum Rheinpegel, dem Podcast, in dem wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt, was die Bewohnerinnen und Bewohner umtreibt, kurz und gut, was geht. Mein Name ist Tosja Kormann und diese wirklich schöne Aufgabe darf ich übernehmen. Wenn ihr uns etwas mitteilen wollt, wenn ihr Themen habt, die euch unter den Nägeln auf der Seele brennen, wenn ihr Veranstaltungen wisst, auf die wir hinweisen dürfen oder wenn ihr einfach mal was loswerden wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Ihr erreicht uns at rheinpegel.podcast@rheinische-post.de oder 0160 80 80 844. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Am Düsseldorfer Landgericht läuft momentan ein Prozess, in dem es um den Angriff eines Mannes auf einen Kioskbesitzer geht. Der Angeklagte soll mit Benzin und Messer auf das Opfer losgegangen sein und steht nun wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Richter. Im Laufe der Verhandlung aber holte der Angeklagte weit aus und erzählte eine Geschichte, die die ganze Tat in etwas anderem Licht erscheinen lässt. Mein lieber Kollege Philipp Zeitner war vor Ort und erzählt uns die Hintergründe, wie sich der Prozess noch drehen könnte und ob damit vielleicht noch ein ganz anderes Thema aufgemacht wird. Lieber Philipp, Herzlich willkommen zurück am Podcast-Mikrofon. Du warst ja letzte Woche schon hier und hast uns durch die drei Themen der Woche erzählt, die dich ganz besonders beschäftigt haben, beziehungsweise die ganz besonders präsent waren. Heute pünktlich zum irgendwie gefühlten Herbstbeginn. Es stürmt und regnet und graut da vor sich hin so draußen. Gehen wir wieder zurück in unseren guten alten Rheinpegel-Flow. Drei Themen, drei Gespräche und eins davon führen wir. Es geht um, wir haben ja gerade schon ohne Mikros ein bisschen miteinander gesprochen und du hast mich ein bisschen da durchgeführt. Wir sind am Gericht. Das ist ja in unserer Konstellation auch was Besonderes. Wir reden ja sonst eher über andere Dinge. Und auch streift das Thema des Prozesses, dem du beigewohnt hast, eine Sache, über die wir in ganz anderer Hinsicht schon mal gesprochen haben, nämlich und zwar Bütchen. Es geht darum, dass ein Bütchenbetreiber angegriffen wurde und als wir überlegt haben, worüber wir sprechen können, hast du gesagt, irgendwie dieser Prozess war so anders und dieses Thema ist irgendwie viel größer, als man beim ersten Überschrift lesen oder das Gericht annonciert ja quasi, was jetzt bald passiert oder was bald verhandelt wird und du hast irgendwie gemerkt, dieses Thema, it's deeper, it's not that deep, but it's that deep. Mhm.
Ja.
Erzähl.
Genau. Also ich war am Montag, war ich im Landgericht am Oberbückermarkt und hatte so eine Prozessvorschau vor mir liegen, gibt das Gericht, die Pressestelle vom Gericht raus an Journalisten, was für Prozesse so interessant sein können. Mhm. Und da stand ein Prozess drauf, der aufgrund des Vorwurfs doch ziemlich drastisch wirkte. Und zwar stand da Mann versucht oder greift Kioskbetreiber mit Benzin, Feuerzeug und Messer an. Ja, da war ich getriggert und dachte, das schaue ich mir mal an. Diese Benzingeschichte ist natürlich einfach wild, wenn jemand man stellt sich dann vor, der hat versucht, den anzuzünden. Also das ist. Und deshalb bin ich hingegangen und dann hat sich das allerdings so ein bisschen anders noch entwickelt, als ich das erwartet hatte, denn der Angeklagte, ein 41-Jähriger, ohne festen Wohnsitz derzeit und eigentlich schon seit Jahren, kam immer bei Freunden unter, bei seiner Schwester, mal bei Entzugstherapien und sowas, also in meinem Gefängnis, der sagte dann aus, der ließ sich also ein zur Anklage, das heißt Einlassung.
Und das ist schon außergewöhnlich, oder? Dass ein Angeklagter quasi.
Das kommt vor, das ist jetzt nicht, also das raten Rechtsanwälte in erster Linie nicht, dass die aussagen, weil erstmal gucken, was die andere Seite bringt, so ungefähr. Sowas kann sich allerdings auch hinterher, weil der dann auch Teile der Tat eingeräumt hat, kann sich sowas strafmildernd auswirken und so. Also. Aber der erzählte dann eben eine Geschichte und zwar eine recht lange Vorgeschichte. Der hatte da, 10 DIN A4 Seiten vor sich, die der dann auch vorgelesen hat.
Okay.
Und hat eine ganze Weile erklärt oder seine Sicht auf diese ganze Geschichte erklärt. Vielleicht kann ich kurz vorwegnehmen, also er hat nicht bestritten, dass er Benzin dabei hatte, auch nicht, dass er das über diesen Kioskbetreiber gegossen hat. Der hat auch nicht bestritten, dass er den geschlagen hat, allerdings nicht mit einem Messer, sondern mit einer Nagelschere in der Hand, wie er gesagt hat. Das sind alles Sachen, die der nicht bestritten hat. Er erzählt allerdings eine Vorgeschichte dazu. Und zwar mit diesem Kioskbetreiber. Genau, ich habe gerade schon über den Angeklagten gesagt, schon eine Weile wohnungslos, ohne festen Wohnsitz, Haftaufenthalt und so weiter. Das hängt eng mit Suchtproblematiken bei ihm zusammen, die er schon früh entwickelt hat. Fing an mit Cannabis, dann Heroin, Kokain. Und er versucht offenbar seit Jahren immer mal wieder davon loszukommen, ist aber auch mehrfach rückfällig geworden. Und 2014, ich beschilde das jetzt so, wie es der Angeklagte gesagt hat, so ganz im Detail können wir das jetzt nicht nachweisen oder wissen, hat er wohl das erste Mal diesen Bütchenbetreiber kennengelernt. Nämlich hat er wohl ein Handy geklaut, um sich Geld für Drogen zu organisieren, der er dann nun mal brauchte. Das ist so klassische Beschaffungskriminalität. Und hat das versucht, diesen Bütchenbetreiber zu verkaufen.
Ist das eine gängige Praxis? Also, dass man quasi. Also das ist, weiß man, wenn man sich im Milieu aufhält, dass man dass es da Orte gibt, die quasi Front sind für so.
Dass Menschen mit Suchtproblematiken auch klauen, ob es jetzt Lebensmittel oder sonst irgendwas ist, aus dem Supermarkt oder so und das irgendwohin verkaufen, um Geld für Drogen zu bekommen, Ist jetzt, glaube ich, keine sehr steile These, dass das vorkommt.
Mhm. Ja, aber ich meinte so, dass man so weiß, okay, ne, ein Bütchen oder also, weiß ich nicht, also dass es dafür so Orte gibt.
Also ich habe das mal ein bisschen nachgehört bei wohnungslosen Organisationen hier in der Stadt. Es scheint schon so zu sein, dass das gang und gäbe zumindest ist, dass Leute die bis gut an Bütchen zum Beispiel verkaufen. Okay. Mhm. Woher die jetzt genau wissen, welcher das macht und so, weiß ich nicht.
Ja, okay.
Ob dann auch immer alle Bütchenbetreiber wissen, woher das kommt und so, oder einfach nur mal nicht nachfragen und so, ist das auch, das, ne, also keine Ahnung. Ja, aber das scheint insgesamt ein Thema zu sein. So. Und er hat das mit diesem Handy versucht und 2014, das ist ja nun mal auch schon mittlerweile 11 Jahre her, haben die sich dann wohl das erste Mal, so schildert das Angeklagte, getroffen. Ehrlich gesagt, ob dieses Handy verkauft wurde oder nicht, weiß ich gar nicht. Hat er, glaube ich, auch gar nicht gesagt. Nur dadurch ist der Kontakt entstanden.
Ist ja auch schon eine ganze Weile, ne? Dann, genau. Wie du sagst, also 11 Jahre.
Genau,
ist
und ja schon. Das war insofern schon überraschend, als dass diese Vorgeschichte in der Anklage, die zumindest dann verlesen wurde von der Staatsanwaltschaft, war das jetzt kein Thema, dass es diese Geschichte gab. Und deshalb war das schon mal der erste so überraschende Punkt. Es gab also eine Vorgeschichte, man kennt sich also irgendwie so. Und genau, seit 2014 zog sich im Prinzip diese Drogensucht von dem Mann immer weiter. Wie gesagt, er versuchte mehrfach clean zu werden, ist rückfällig geworden immer wieder. Mhm. Ist immer auf der Straße gelandet, ist immer bei seiner Schwester gewohnt. Und in dieser Zeit hat er offenbar, so schilderte er es zumindest, immer mal wieder, zum Beispiel Schnapsflaschen, so diese, das gibt es doch jetzt seit ein paar Jahren immer, diese Dosen, diese Mischdosen, so, ja, so Whisky mit Cola, ja, oder ja. So, die sind so super eklig. Ja. Und es gibt da schöne Namen für übrigens. Zauberdöschen kenne ich und Krawallbuchse.
Krawallbuchse, ja. Okay. Habe ich noch nie getrunken.
Ist also super eklig. Mhm. Genau, und solche Sachen hat der dann wohl, so schilderte er es, über Jahre immer mal wieder geklaut und diesen Bütchenbetreiber vorbeigebracht. Der hat ihm dann ein bisschen Geld dafür gegeben und hat die dann in sein Bütchen angeboten. So der Vorwurf. Wie gesagt, ich weiß es nicht, ich kann es nicht nachweisen. Und der Bütchenbetreiber, da komme ich später nochmal zu, der bestreitet das auch. Der Angeklagte, der hat dann wohl, wie gesagt, immer versucht, wieder clean zu werden und dann auch eben nicht mehr zu klauen. Er hätte das halt nur gemacht, um seine Sucht zu finanzieren. Mhm. Das ist die Geschichte, die er erzählt. Und hatte dann eine Weile, war clean und hatte sich irgendwie dem Sport gewidmet vor allem und so ein bisschen als Ausgleich scheinbar. Und lief dann aber zufällig an einem Supermarkt diesem Kioskbetreiber über den Weg. Der sprach ihn an und hat ihn wohl erst gesagt, ach, du siehst ja super aus und so krass, wie du da weggekommen bist und sportlich und weiß ich was. Aber du schuldest mir ja noch 30 Euro. Aus irgendeinem vorherigen Geschäft, weiß ich nicht, woher diese 30 Euro kommen. Jedenfalls schuldete er ihm wohl noch 30 Euro. Und der Angeklagte hat gesagt, nee, ich mach das nicht mehr, ich klau nicht mehr und so. Ich guck, dass ich es dir irgendwie besorge. So, dann erstmal Cut. Das war dann erstmal wieder
vorbei. Was ja auch krass ist, das denke ich jetzt gerade, weil ich habe ehrlich gesagt, also wenn ich ganz, ganz, ganz ehrlich bin, impulsiv jetzt gedacht, ja gut, 30 Euro. Also ne, für beide Seiten, ja, will man die jetzt wieder haben, ist ja nicht so viel. Aber dann denke ich, sofort muss ich mir wortwörtlich auf die Finger hauen und denken, nee, es ist einfach, das kann sehr, sehr, sehr viel Geld sein.
Das kann viel Geld sein. Also wenn man wohnungslos ist, vielleicht im Gefängnis war, keinen Job hat. Wenn man immer noch keinen festen Wohnsitz hat, weiß ich gar nicht, wie genau das mit Transferleistung funktioniert. Vielleicht, er hat auch jetzt nicht erwähnt, dass er sich irgendeine Hilfsorganisation gesucht hat, die ihn unterstützt oder so. Das heißt, es kann einfach sein, dass 30 Euro ein richtig dicker Batzen waren, den der irgendwie organisieren musste. Und das, genau, hat er dem dann den Bütchenbetreiber zugesagt.
Was ja vielleicht dann auch so einen Druck nochmal anders erklärt, ne? Oder eine Notwendigkeit.
Genau, du hast, genau. Und ja, im Prinzip ist diese ganze Geschichte eine von Druck und Sorgen, weil der braucht halt irgendwelche Drogen. Das ist ja kein Spaß, das macht man nicht, weil man Lust drauf hat, sondern weil du es nicht mehr ohne kannst. Und dieser Druck jetzt mit diesen 30 Euro kam dann irgendwie wieder so. Jetzt haben wir einen Cut, jetzt haben wir eine Weile später, ein paar Monate oder was. Und dann fuhr der Angeklagte wohl mit dem Rad an dem Bütchen vorbei und der Bütchenbetreiber erkannte ihn und winkte ihn zu sich. Und er hat gesagt, ja, was ist mit den 30 Euro? Der Angeklagte hat gesagt, ja, ich habe nicht, keine Ahnung. Zu dem Zeitpunkt, muss man dazu sagen, war er wieder einmal rückfällig geworden. Das heißt, also in dem Moment, als er da vorbeikam, so hat er das geschildert, war er 1-2 Tage wach auf Koks und ja, kurz gesagt, nicht so ganz bei sich. Mhm. Und der Bütchenbetreiber hat ihn vom Fahrrad wohl gezerrt und ihm gesagt, ja, jetzt sieh zu, wenn du nicht Ärger kriegen willst mit mir, dann musst du jetzt wieder für mich klauen gehen. Hol mir... Es ging dann um irgendwie einen Whiskyflaschen, hol mir die Soße, ist mir egal was, aber hol mir was. Er hat dann erst gesagt, nein, will ich nicht und so weiter und so fort. Ist dann schließlich aber losgezogen. Ist zu einem Supermarkt nach Ella gefahren und wurde, so erklärte er es, wurde er erwischt beim Klauen. Kam dann zum Bütchenbetreiber zurück und gesagt, ja, ich wurde erwischt und so, ist total scheiße, jetzt verliere ich vielleicht meinen Therapieplatz oder keine Ahnung, ich bin eh schon wieder rückfällig geworden, ist eh alles kacke. Ich kann das nicht machen. Und der Bütchenbetreiber, so wurde es gesagt, hätte gesagt, wieso bist du wieder hier, wenn du nichts für mich hast? Sieh zu, dass du loskommst, ich bin bis 11 hier und bis dahin kannst du mir noch was holen. Er hatte dann wohl nicht mitgemacht, da kam es dann schon zum ersten Streit und er hatte sich vor das Bütchen gesetzt und irgendwie geraucht und er sagt, seine Nägel gemacht. Random Geschichte, aber hat er so erzählt und der Bütchenbetreiber hätte ihn dann irgendwann weggeschickt und er sei aber nicht gegangen, sondern hätte gedroht, die Polizei zu rufen und würde sagen, ja, ich lasse alles auffliegen mit deiner Hehlerware hier und so. Und wie gesagt, wir wissen nicht, ob das so ist. Ne? Das ist nur so die Erzählung. Und er würde ihn auffliegen lassen und keine Ahnung, dann kam es weiter zu Streit. Der Bütchenbetreiber soll seinen Neffen hinzugerufen haben. Der kam dann wohl, hat mit dem Angeklagten gesprochen und ihn versucht, davon abzubringen. Und unterdessen, so erzählt es der Angeklagte, hat er plötzlich einen Schlag oder einen Tritt von dem Bütchenbetreiber in die Seite bekommen, wurde von dem geschlagen. Der Neffe hat dann die Bütchenbetreiber wohl zurückgehalten und sowas. So, aber das war die Situation. Er hat dann sein Fahrrad gepackt, ist abgehauen. Und dann kommen wir im Prinzip zu dem, was ja sich man jetzt fragt. Was bisher finde ich die Geschichte nicht so wahnsinnig. Also finde ich schon halbwegs nachvollziehbar, dass es diese Situation gibt. Und dann ist er mit dem Rad los, in irgendeine Straße gefahren, hat noch eine Line Koks sich genehmigt, ist zu einer Tankstelle gegangen. Und hat da in eine so 0,5 Liter PET-Flasche, wo vorher so stilles Wasser drin war, sich für, er wusste nicht mehr genau, 37 oder 47 Cent Benzin abgezapft. Schon auch, und das sagt er auch schon, mit dem Ziel, die Mütchenbetreiber anzugreifen. Dieses Benzin habe er aber genommen, weil, wenn der Neffe noch da gewesen wäre, wäre gegen zwei gewesen, als Sicherheit. So sagte er das. Damit ist er dann zurückgefahren. Dann hat er wohl versucht, in diesen Kiosk reinzukommen. Der Bütchenbetreiber hat aber von ihm wohl die Tür zugehalten. Er hätte dagegen getreten und so weiter. Irgendwann sei dann der Bütchenbetreiber aber rausgekommen und er habe mit diesem Benzin übergossen.
Okay.
Jetzt heißt das in der Anklage, dann hat er versucht, ihn anzuzünden mit dem Feuerzeug. Da weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, da sagt er schon, dass er das Feuerzeug in der Hand hatte, das aber wohl recht schnell verloren habe. Mhm. Denn der Bütchenbetreiber habe sich eine Werbetafel genommen, die so häufig vor so Bütchen stehen. Ich weiß nicht, für so, was weiß ich, was die da mal für so
oder
so
das Stream oder so
machen, ständig da Werbung.
Stimmt. So eine Klapptafel, ne? So ein Dreiecksaussteller.
Ja, genau, sowas. Und habe mit denen auf ihn eingeschlagen. Mhm. Dabei sei dann noch das Feuerzeug verloren gegangen. Und dann habe er seine Nagelschere gezogen.
Mit der er sich vorher seine Nägel gemacht hat.
Richtig. Mhm. Und er sagt, er habe dann 2 bis 3 Mal mit dieser Schere in der Hand auf den Betreiber eingeschlagen, ohne genau zu zielen. Der Betreiber hat hinterher Verletzungen an den Händen, oberflächliche Schnittverletzungen an den Händen und auch oberflächlich am Hals davon getragen.
Okay.
Genau, aber er schildert die Situation so, dass das ist natürlich, also man darf nie vergessen, dass er auch Interesse hat, dass er nicht lange ins Gefängnis kommt, dass der da so ein bisschen zu genötigt wurde, um sich zu verteidigen. Denn diese Werbetafel oder was soll irgendwie ein Stück weit abgebrochen sein und so, dass da spitze Kanten dran waren.
Das ist schon
und
auch dieser, massiv, ne?
Das sind schwer, die Dinger. Also der sagte auch, erst hätte der Bütchenbetreiber die nicht hochbekommen und dann aber, genau, die hat er aber auch auf den Kopf gekriegt, also der Angeklagte, das hat auch die Staatsanwaltschaft so beschrieben. Und in dieser Gemengelage, genau, muss er mit der Schere in der Faust auf ihn, er sagt, 2 oder 3 Mal geschlagen haben. Genau. Das ist dann der Tatvorwurf, das war am 13. Februar 25, also dieses Jahr, genau.
Ja, okay, das wollte ich gerade fragen, wie lange das
her ist. Und genau, so ist dann diese scheinbar lange Bekanntschaft zu Ende gegangen, muss man dazu sagen. Der Kioskbetreiber hat auch ausgesagt, er Zeuge, so um die 60 Jahre alt und erzählte auch vor allem von seinen Verletzungen und dass er jetzt nicht mehr so viel arbeiten würde und abends sich nicht mehr so lange trauen würde und was er für Folgen davon hätte, das waren so ein bisschen die Erzählung, die viele Gewaltopfer dann haben, dass er Schwierigkeiten hat, da so wieder ein.
Und er bestreitet aber diese ganze, er sagt, er
genau,
kannte den vorher
nicht. Genau, er sagte erst, er kannte den vorher gar nicht. muss dazu sagen, in dem Gerichtssaal, der Zeuge war vor dem Gerichtssaal, okay, als der Angeklagte ausgesagt hat. Das heißt, er hatte nicht mitbekommen, was der gesagt hat. Kam dann in den Gerichtssaal und dann saßen alle in diesem Gerichtssaal, Staatsanwalt, Richter, ich und alle anderen, und hatten diese Geschichte gehört und dann kommt der Bütchenbetreiber rein, ja, und erzählt, okay, er habe den vorher nicht gekannt. Da war natürlich schon so ein bisschen, wo man dachte, ach krass, entweder hat er sich jetzt wirklich eine wilde Geschichte ausgedacht, also irgendwer lügt hier.
Ja, ja, ja.
Der Richter fragte dann auch ein bisschen nach, haben Sie den vorher schon mal gekannt? Nein. Und dann irgendwann fiel ihm doch ein, ja doch, vor 3 Jahren hätte der schon mal einen Kaffee bei ihm getrunken.
Aha.
Und da habe er ihm schon mal 5 oder 10 Euro geschenkt, damit er sich was zu essen kaufen kann. Bei ihm kämen nämlich da in der Gegend, das ist im, wir sind in der Nähe vom Hauptbahnhof, also in Stadtmitte, hätte er viele Leute, die vorbeikämen, um irgendwie nach Geld fragen für Essen oder was auch immer, oder nach einem Kaffee oder irgendwie sowas. Und da hätte er ihm Kaffee ausgegeben und 5 oder 10 Euro gegeben. Vor 3 Jahren, das wäre das einzige Mal, wo die sich kennengelernt hätten.
Okay.
Es gab dann schon ein bisschen die Nachfragen vom Richter, auch von der Staatsanwaltschaft, wie können Sie sich dann daran erinnern, dass Sie den vor 3 Jahren einmal gesehen haben? Und genau, er schilderte das Ganze so, dass er an dem 13. Februar, an dem Tag der Tat, dass der Angeklagte vor dem Kiosk gesessen hätte und geraucht oder was auch immer. Jedenfalls da gesessen, ohne aber was zu bestellen. Er hat ihn gefragt, ja, willst du einen Kaffee haben oder irgendwas? Sonst ist das hier für Gäste. Wenn du nichts kaufst oder so, dann musst du gehen. Und daraufhin sei es zu diesem
Verstehe, daraufhin sei er der Angeklagte so aufgestanden und wiedergekommen mit dem,
genau,
Benzin.
Das wäre, genau, das ist so die,
ja, ja, okay,
war die Erzählung. Mein Eindruck war, dass das ein bisschen, also es ein bisschen unglaubwürdig war, was der Bütchenbetreiber erzählt hat, abgesehen von den Verletzungen, so die er hatte, weil das war nachgewiesen und so, das war auch überhaupt keine Frage.
Also den Zusammenstoß, also die Tat, die gab's.
Genau.
Also das,
ja,
ist passiert.
Auch den Angriff und so, das ist
genau,
nicht
genau,
so die,
genau,
das scheint
die Frage
so die
ist halt
Frage
nur, wie es dahin.
Die Frage ist diese Vorgeschichte, ne? Also weil, ja, diese wurde, wie lange wurde so eine Notsituation von jemandem ausgenutzt, um Hehlerware zu,
ja,
kriegen, so ungefähr. Das ist, ich schätze, dass sowas strafmildernd wirken kann.
Ja.
Und mein Eindruck war, dass die, also selbst die Staatsanwaltschaft, die auch nochmal nachfragte, wie können Sie sich daran erinnern? Also, dass der auch nicht so richtig als glaubhaft wahrgenommen wurde. Zumal dann auch noch, also das Gericht wollte dann gerne auch noch den Neffen als Zeugen laden. Das hatten sie bisher nicht getan. Und fragen den nach, wo der denn wohnen würde, damit die den kontaktieren können oder nach einer Telefonnummer. Ja, nee, wo der wohnt, wüsste er nicht. Keine Ahnung, wüsste er nicht, der sei umgezogen, hätte gerade geheiratet, keine Ahnung, wo er wohnt. Irgendwo in Düsseldorf.
Okay.
Und die Nummer, ja, Handy hätte er zu Hause gelassen, könnte er jetzt auch nicht sagen. Man hatte den Eindruck, als würde der Vorsitzende Richter das so ein bisschen in Frage stellen, ob das wohl alles so stimmt. Aber wie gesagt, ist ein Eindruck.
Ja gut, aber dafür sind ja wahrscheinlich am Ende solche Verfahren auch da. Ist jetzt nicht, das ist ja nicht komplett deine Rolle, aber dass man einfach verschiedene Varianten hört und verschiedene Versionen und dann halt, ne, es geht ja auch Menschenkenntnis am Ende oder darum, wie man das einschätzt, oder?
Das war eben an diesem Prozess einfach das Überraschende, das, wo ich gesagt habe, das ist spannend genug, um das zu erzählen, dass es diese Vorgeschichte plötzlich gab.
Ja.
Weil man geht hin und denkt, ah krass, wieso kommt jemand auf die Idee, jemanden mit Benzin zu übergießen und anzuzünden? Das ist ja eine richtig wilde Idee.
Ja.
Und
ja,
im
da
Prinzip
muss auf jeden Fall so viel hinterstecken, dass das
im Prinzip wurde die Frage nicht beantwortet,
ja, ja.
Aber diese ganze Vorgeschichte ist einfach nochmal interessant, auch mit einem Blick darauf, hat das, ist das was gang und gäbe ist.
Ja, und darum habe ich das in meiner Anmoderation so ein bisschen rausgestellt, dass ja Bütchen, wie gesagt, in ganz anderen Zusammenhang, sei es Bütchentag oder das Bütchen als neue Eckkneipe und so, also das ist ja ein bisschen auch dein Thema und persönlich bist du großer Bütchen-Fan und ich ja auch, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Genau, und wenn dann natürlich sowas, also solche Geschichten passieren wahrscheinlich noch und nöcher an verschiedensten Orten und da steckt auch eine Tragik dahinter, also darüber müssen wir jetzt überhaupt gar nicht reden und so, aber genau, die Frage ist ja auch, wie breit dann dieses Konzept Bütchen quasi funktioniert, ne? Oder was es da alles gibt und wie, also erstaunt dich das, dass das in einem Bütchen, also dass da dieses hehlerbare, also dass das da in einem Bütchen
stattfindet?
Also
ich hab persönlich ja eine sehr emotionale, ja, freundschaftliche Verbindung zu sämtlichen Bütchen und Bütchenbetreibern. Ja. Man muss mal klar sagen, dass das jetzt ein Fall ist. Ja, mir wurde gesagt, es käme häufiger mal vor. Das können aber auch 3 Bütchen in ganz Düsseldorf sein. Das muss man, also muss ich mal auch ein Schwert für die Bütchenbetreiber brechen, weil das ist einfach, ich weiß
Fall
jetzt nicht, ob, also das, ich würde jetzt nicht glauben, dass das Stammbütchen um die Ecke immer Hehlerware da hat. Das glaube ich einfach nicht. Aber dass die Möglichkeit da besteht, da vielleicht mal Sachen zu verkaufen, die man nicht haben sollte, wo man nicht genau nachgefragt hat, die man günstig angeboten bekommen hat, und dann gerade so Schnapsflaschen und so, die sind halt ja, die sind ja völlig gefühlt, völlig willkürlich bepreist, in, ja. In, wenn man da mal schaut. Und da steht da so eine Flasche Jack Daniel, also Whisky rum. Oder eine andere tolle Marke, Whisky rum, und kostet dann mal 27 Euro und mal 45. Ja, und also das ist kein Generalverdacht, überhaupt nicht. Aber
nein, ganz im Gegenteil. Ich frage mich nur, ob man, genau, ob das jetzt plötzlich was aufmacht, das oder ob dann dir in den Kopf kommt, dass es Leute gibt, die quasi dieses schöne, verbindende Konzept halt benutzen oder ein Bütchen einfach nur aufmachen als Front, um irgendwie Hehlerware zu verkaufen, um andere Sachen zu machen.
Das kann es bestimmt geben. Leute finden immer eine Möglichkeit, irgendwas Schönes kaputt zu machen und sich mit irgendwas im Zweifel Geld zu verdienen. Ich kann mir vorstellen, dass es das gibt. Ich werde es mir auch mal anschauen, ob das irgendwie ein größeres Thema ist. Aber das ist jetzt konkret die Geschichte.
Ja. Wie geht's da jetzt weiter? Also, oder was ist das Outcome? Also, wir wissen immer noch nicht, was stimmt. Gibt's noch mehr Prozesstage? Was steht auf dem Spiel? Also, ist eine Gefängnisstrafe in der Luft? Was passiert, wenn sich rausstellt, dass quasi der, also steht's dann so ein bisschen 50-50, weil der, oder ne, das möchte ich anders sagen, steht's dann so ein bisschen, wie nennt man das, ja, wie du mir, so ich dir, weil wenn jetzt rauskommt, dass also der Angriff ist ja passiert und so, aber wahrscheinlich, also wenn jetzt rauskommt, das ist wegen dieser Vorgeschichte und weil der Bütchenbetreiber da Hehlerware verkauft, dann ist der ja direkt mit, also dann gibt es ja wahrscheinlich direkt den nächsten Prozess, also gibt es da jetzt irgendwie eine Aussicht, oder?
Der Prozess geht weiter, der wird fortgesetzt, der wird jetzt auf jeden Fall noch die Befragung des Neffen beinhalten.
Also wenn man dann rausgefunden hat,
den werden die finden. Das wird jetzt nicht so wahnsinnig schwierig sein. Die wissen auch, wie der heißt und so. Also das wird jetzt nicht ein großes Problem sein. Für den natürlich jetzt nochmal unangenehm, weil jetzt da möglicherweise einfach noch die Polizei vor der Tür steht und ihm sagt, sie sind als Zeuge geladen. Ansonsten ist der ist angeklagt wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Prozess fand im Landgericht statt. Und allein das zeigt schon, dass das eine Freiheitsstrafe von über 2 oder 3 Jahren erwartbar wäre, wenn wie angeklagt verurteilt würde. Ja. Das ist so, am Amtsgericht kommen halt kleinere Fälle hin, die, das ist tatsächlich an der erwartbaren Strafe unterschieden,
die
ans Amtsgericht und ans Landgericht kommen. Und da könnte der für ein paar Jahre für, ich schätze, mit einer Waffe dann in der Form, kann das ein paar Jahre in den Knast gehen für diese ganze Vorgeschichte. Wie gesagt, er bestreitet es im Großen und Ganzen nicht. Das Ganze dürfte als Teilgeständnis dann zumindest im Gelten, was strafmindernd wirken kann.
Okay.
Ob er dann an der Gefängnisstrafe vorbeikommt, weiß ich nicht. Er ist ja vorbestraft, jetzt soweit ich weiß, nicht einschlägig, sondern wegen so Diebstahlgeschichten. Also nicht schon wegen Gewaltdelikten oder so. Es kann sein, dass der ins Gefängnis geht. Es kann sein, dass das Ganze ein bisschen mindernd wirkt. Auch wenn sich diese Vorgeschichte zumindest stellenweise als wahr oder zumindest als nicht komplett unglaubwürdig herausstellt, dann kann das schon.
Wenn man dann irgendwie sagen helfen kann, okay, es gibt wie einen genauen Weg dahin, aber eigentlich ist ja dann, unabhängig von der Gefängnisstrafe für den Angeklagten, ja dann, genau, gibt es einfach noch auch was, also dann ist der Bütchenbetreiber halt auch
dran. Er ist nicht einfach wild hingegangen und hat gesagt, der Bütchenbetreiber, ob der jetzt da dran ist, das müsste dann extra ermittelt werden. Ne? Ja. Also die Verteidigerin hat tatsächlich auch die Staatsanwaltschaft direkt angesprochen und gesagt, sie möge doch da bitte mal nachschauen oder mal ermitteln, was so diese ganzen Sachen angeht.
Ja.
Genau, also das kann noch Thema werden, aber müsste dann natürlich woanders angeklagt werden. Für den Prozess, und das hat der Richter auch mehrfach darauf hingewiesen, weil es auch richtig ist, dem Bütchenbetreiber, dass er nicht aussagen muss, wenn er sich selbst belastet.
Ja, okay,
das, da ist er nicht verpflichtet, sich jetzt selbst auffliegen zu lassen, sollte denn das stimmen.
Ja, du bist wahrscheinlich beim nächsten Prozesstag auch vor Ort und wirst uns...
Unsere Gerichtsreporterkollegin Marlene Kess ist dann aus dem Urlaub zurück, deshalb weiß ich nicht, ob ich nochmal die Ehre habe.
Irgendjemand von euch wird mich und uns hier auf dem Laufenden halten. Ja, spannend. Und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, wenn das jetzt noch ein anderes Thema auch aufmacht, um nochmal die Bütchenlandschaft sich in einer anderen Art und Weise anzugucken, dann bin ich da auch gespannt, was du
jetzt mir am Herzen schmerzt.
Ja, was dir mal schauen. Ich entlasse dich jetzt hoffentlich mit nicht nur Herzschmerz, sondern bedanke mich sehr, dass du mir und uns das erzählt hast. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Ciao.
Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Düsseldorf hat viele Wahrzeichen und Erkennungsmerkmale, seien es Gebäude, bestimmte Traditionen oder Lebensmittel, Altbier, Schnaps und Senf. Schon am Anfang des Jahres ging ein Raunen durch die Stadt, als Löwensenf verkündete, die Produktion am Rhein einzustellen. Was viele ein wenig beschwichtigte, war die Aussicht, dass immerhin ABB Mostert, die seit fast 300 Jahren ihre Mühlen in Düsseldorf laufen lassen, am Standort bleiben und das wohlbekannte Töpfchen als Gruß aus Düsseldorf weiter von hier aus in die Welt geliefert werden soll. Aber auch das passiert nun nicht, was bei den Verantwortlichen aus der Stadtspitze für herbe Enttäuschung sorgt. Was dahinter steckt, wie es doch wenigstens ein bisschen weitergeht mit Düsseldorf als Senfmetropole und was mit dem Löwensenfhaus in der Altstadt geplant ist, das weiß Maximilian Novrot. Lieber Max.
Liebe Tosja.
Hast du heute schon eine Wurst gegessen?
Leider nicht. Mir ist neulich aufgefallen, dass ich diesen Sommer viel zu wenig gegrillt habe. Jetzt haben wir Oktober. Glücklicherweise habe ich nächste Woche Geburtstag und werde einfach mal grillen, egal wie das Wetter ist.
Egal wie das Wetter ist, Max.
Weil es muss nachgeholt werden.
Oder?
Und da habe ich Bock auf eine Wurst oder zwei.
Ich glaube, wir haben sogar schon mal uns diese Frage gegenseitig beantwortet, aber bist du eher so Team Ketchup oder eher Team Senf?
Ich habe auf dem Weg in die Redaktion auf dem Fahrrad über diese Frage nachgedacht, weil ich mir sicher bin, dass du mir genau diese Frage genau hier schon mal gestellt hast, ich schätze vor 6 Monaten.
Wahrscheinlich.
Ich bin Team Senf, ganz klar.
Ich auch. Also ich liebe Curry Ketchup tatsächlich, das muss ich zugeben, und zwar am allerliebsten so auf ungetoastetem Toastbrot.
Oh.
Ja, das ist, ich weiß, oder in so einem ganz,
dass das
ganz
Brot dann plain, so richtig die Farbe wechselt, ja.
Und das so ein bisschen, also auch nur Curry Ketchup, und wenn's ganz, ganz, ganz schlimm ist, dann noch so eine, so ein Scheiblettenkäse irgendwie drauf, also das ist wirklich.
Deluxe.
Aber Senf bin ich auch, und zwar mit allem. Also ich esse ja auch immer, ich tunke sehr gerne Möhre in Senf zum Beispiel, Gurke mit Senf, alles Mögliche mit Senf. Und natürlich, wenn es dann was Gegrilltes gibt, Ofengemüse mit Senf. Ach, ich könnte schon wieder. Senf ist ja in dieser Stadt auch kein kleines Thema. Wir haben, wie du auch schon gesagt hast, darüber gesprochen, Löwensenf ist passé.
Richtig.
Der Löwe hat ausgebrüllt.
Da wird nicht mehr produziert am Flughafen.
Ja. Wie ist es eigentlich seitdem, wir haben ja darüber gesprochen, als es quasi entschieden wurde, als es passiert ist. Wie ist das da, um da mal ganz kurz vielleicht so, mir ist aufgefallen, wir reden ganz oft Sachen an und dann sagen wir halten uns auf dem Laufenden und schließen das dann irgendwann mal wieder ab, und dann passiert das manchmal einfach nicht, weil dann so viele andere Dinge passieren. Wie ist
ja,
die
aber in dem Fall ging es schneller als gedacht. Wir haben im Februar, als es bekannt wurde, dass Develey, der Mutterkonzern aus München, dieses besagte Löwensenfwerk am Flughafen, was eine 60-jährige Geschichte hat, schließen will und schließen wird. Das ist geschehen. Also Ende September, seit Ende September läuft da keine Produktion mehr. Alle 50 Beschäftigte haben ihre Kündigung bekommen, und wenn überhaupt, werden noch eine Handvoll Leute eventuell in Moers beschäftigt. Warum in Moers und womit überhaupt, darüber sprechen wir jetzt gleich. Aber das muss man erstmal festhalten, dieses Löwensenfwerk, was ja auch mit Düsseldorf verbunden ist, weil das geht um den Düsseldorfer Löwen, den man da brüllen sieht. Es gibt ja den Löwensenfladen, der auch erhalten bleibt, aber dieser Senf eben, der kommt künftig aus Thüringen, der Löwensenf, und nicht mehr aus Düsseldorf.
Wird dann hierhin exportiert, importiert?
Ja. Ob man von Thüringen nach NRW von Export spricht, weiß ich jetzt nicht. Aber
also
auf jeden
dann
Fall,
kommt dann hier an, wird auch hier weiter verkauft.
Ja, natürlich.
Aber
bundesweit wird, der ist ein sehr beliebter Senf, aber Düsseldorf ist ja, weiß nicht, so wie der Spreewald seine Gurken hat und der Schwarzwald seinen Schinken, ist Düsseldorf eigentlich Senfstadt, aber eben jetzt nicht mehr.
Ja, ne, das ist, meinst schon, Sie jetzt, hüpfen gerade kurz die Herzen aller Altbierbrauer und Brauerinnen, weil Düsseldorf ist doch auch Altbier.
Das schon, aber es gibt ja diese geschützten geografischen Angaben, die bei der EU geschützt sind. Du kennst es aus dem Supermarkt mit diesen blau-gelben Siegeln. Ich kaufe schon auch danach ein, weil ich das irgendwie immer feiere, wenn es so regionale Produkte gibt. Und da war bisher eben auch Düsseldorfer Mostert eine geschützte geografische Angabe, die jetzt aber entfallen muss, weil selbst ABB-Senf, der eigentlich noch beliebtere Teil von, also es gehört zu Löwensenf seit ja auch schon Jahrzehnten, den gibt es schon seit 300 Jahren, also die feiern Jubiläum nächstes Jahr, sind aus 1726. Selbst die werden jetzt raus aus Düsseldorf verlagert, was aber eine ziemliche Überraschung, eine negative Überraschung ist, denn eigentlich hieß es, okay, Löwensenfwerk schließt zwar am Flughafen, aber zumindest diese ABB-Senfproduktion, das sind ein paar Dutzend Tonnen pro Jahr, die soll in der Stadt gehalten werden, um eben auch dieses Kulturgut zu erhalten, aber das ist gescheitert.
Und ABB finde ich, nur um da kurz den Bogen zu schließen, weil da denke ich nämlich auch direkt an Altbier, das ist ja so der Brauhaus-Senf auch.
Total,
ne? Also
für mich
der,
auch,
auch diese Tontöpfchen kennen wahrscheinlich alle, diese grau-steinfarbenen mit blauer Schrift. Und da stand doch bis jetzt immer drauf.
Ich hole mal gerade einen raus, weil ich habe den noch in meiner Tasche. Ich habe mich vorhin schon gewundert, warum mein Rucksack so unfassbar schwer oder schwerer ist. Groß aus Düsseldorf steht da hinten
Groß
drauf.
Groß aus Düsseldorf steht da drauf und Düsseldorfer Urtyp Mostert.
So, und jetzt stell dir bitte mal diesen Düsseldorfer Urtyp Mostert wie folgt vor. Ältester deutscher Mostert. Das wird da künftig stehen oder eigentlich schon ab jetzt, denn die Maschinen sind schon umgezogen Ende September, die diesen Abi-Senf produzieren und abfüllen, raus aus dem Düsseldorfer Flughafenwerk rein nach Mörs zu einem Familienunternehmen namens Wohlfahrt. Schön für die natürlich, dass die den Senf jetzt dort weiter produzieren und auch gut für Leute, die den Senf in der Qualität und nach Rezept behalten wollen, klar, aber dass halt diese Angabe und diese Identität wegfällt, ist schon bitter für die Stadt.
Warum? Also das ist natürlich eine Frage, die ich mir und wahrscheinlich sich viele stellen. Also einfach nur warum? Weil 300 Jahre ist eine lange Zeit. Es gibt ja theoretisch ein Werk, also ne, die Senfmühlen mahlen ja trotzdem, ob da jetzt Löwensenf oder was anderes draufsteht, das ist ja den Mühlen am Ende wurscht. Es gab Personal, ne, also dass das irgendwie natürlich alles auch wirtschaftliche Entwicklungen sind, ist klar, aber warum und warum Mörs? Also warum dann nicht direkt, also kein Affront gegen Mörs. Ich habe selber mal in Mörs gearbeitet, ist eine ganz tolle Stadt, zuckersüß und so. Aber also warum nicht dann irgendwie, dann direkt Köln, komm, dann mach direkt irgendwie.
Ja. Also in der Wirtschaft ist ja in 99% aller Fälle die Antwort auf warum einfach Geld. Mhm. Ja, und in dem Fall ist es halt so, auch wenn die das selber jetzt nicht so ganz dezidiert sagen, dass Develey, die besagte Mutter von Löwensenf und damit auch ABB, kein Interesse mehr an diesem Standort Düsseldorf hat, in dem Sinne, dass sie in eine Produktion investieren wollen. Und genau das hätten sie tun müssen, nachdem eben das Werk am Flughafen geschlossen ist. Gibt es hier keine Produktion mehr? Okay, dann war halt der Plan oder zumindest das Vorhaben, was immer geäußert wurde, wir machen eine Schaumanufaktur, also so eine Art Verkaufsraum, wo aber dann auch tatsächlich Senf produziert wird, mit dem Ziel, dieses Produkt Düsseldorfer Mostert weiterhin genauso nennen zu können. Mhm. Und die Wirtschaftsförderung Düsseldorf ist auch davon ausgegangen. Die haben halt Develey 4 Grundstücke angeboten, zum Beispiel eins am Tetelberg in Bilk nahe der Völklinger Straße, um zu sagen, guck mal, ihr habt hier eine grüne Wiese, baut doch da eine kleine Manufaktur auf, dann könnt ihr den Senf hier behalten. Da hat sich aber Develey gegen entschieden. Die sagen, wir wollen gerne nahtlos die Produktion übergeben. Jetzt, wo Löwensenfwerk zu ist, wollen wir es sofort weitermachen. Und das geht dann eben bei diesem Feinkost Wohlfahrt in Mörs. Warum genau da? Weiß nicht, die haben halt Expertise, die produzieren seit Jahrzehnten Senf. Deren Produkte findet man eher im Großhandel, also jetzt nicht im Supermarkt. Aber die haben eben Leute, die das machen können. Die würden vielleicht auch noch eine Handvoll Leute aus dem Löwensenfwerk übernehmen.
Okay.
Und da geht es eben jetzt schon im Oktober in die erste Testversion von diesem Senf. Und im Laufe des Monats kommt die erste Charge. Bedeutet, wenn wir beide uns nächstes Jahr Januar, Februar im Brauhaus treffen, wird da dann eben dieser neue Senf, ABB-Senf neuerdings aus Mörs schon stehen.
Wie viel gibt es noch? Also wie viel alten Senf, wie viel Bestand gibt es noch, meinst du?
Nicht mehr viel. Also ich glaube, das wird immer so bestellt kurzfristig, aber vielleicht für den Rest des Jahres, würde ich mal sagen.
Und dann ist einfach, dann muss man.
Dann ist es Geschichte.
Ja, dann ist ja spannend, genau, wenn wir dann mal wieder ins Brauhaus gehen, ob man es auch ein bisschen schmeckt und so, das ist ja das eine. Ich frage mich gerade, aber könnte das dann nicht einfach eine Interimslösung sein? Also wenn ich denke jetzt Wirtschaft ganz weg und Geld und Umzugskosten und hier und so, also ne, man kann auch sagen, okay, man lagert das jetzt nach Mörs aus, mit sehr viel Wohlwollen im Herzen, ist das der Großraum Düsseldorf, also und dann
Develey hat es mir als Regierungsbezirk Düsseldorf verkauft, was ja auch stimmt, aber trotzdem würde sich niemals jemand von hier mit Mörs und dieser Senfgeschichte in
Aber
Verbindung
dann
bringen.
Aber dann kann man sagen, okay, und dann wird da in Bilk oder irgendein einem dieser angebotenen Grundstücke wird
das
dieser
wird nicht
Showroom.
Passieren, nee.
Ja, aber warum nicht? Also das ist dann einfach, wenn es einmal gemacht ist, ist es gemacht.
Genau, und ich meine, es geht ja auch ganz konkret um die Frage, wie soll das mit wem produziert werden, wenn jetzt die Anlagen einmal umgezogen sind und die sich da auf dieses Produkt einstellen, werden die jetzt nicht noch einen zweiten Standort entwickeln. Und es ist tatsächlich so, dass die Wirtschaftsförderung in Person von Christian Zaum, der ist Wirtschaftsdezernent in Düsseldorf und auch eben verantwortlicher Chef dieser Förderung, erst durch mich, durch meine Nachfrage am Montag davon erfahren hat und Ach. Dann halt auch spontan gesagt hat, boah, ich bin echt herbe enttäuscht. Dieses Zitat taucht hier auch im Artikel ja. auf. Denn er war bis zuletzt davon ausgegangen, dass Develey entweder neben dem Löwensenfladen an der Bergerstraße, der ja auch bleibt, diese Schaumanufaktur macht oder halt auf irgendeinem dieser Grundstücke, den die Stadt denen angeboten hat.
Ich möchte darauf, auf dieses Zitat nämlich, das habe ich mir auch hier in meine Notizen geschrieben, weil ich finde, herbe enttäuscht ist wirklich wie so eine Impulsivreaktion, ja, ne? Weil, ja. Also das ist schon richtig so, und du zitierst ja auch oder führst ja auch an, dass es vielleicht sogar wirtschaftlich genau eine sinnige Entscheidung ist oder ne, da werden schon Gründe hinterstecken. Aber irgendwie ist es ja fast, ich habe das hier in Anführungszeichen gesetzt, aber persönlich ist es ja schon irgendwie so ein bisschen, weil es ginge ja auch anders, ne? Also Düsseldorf ja, nimmt das auch ein bisschen persönlich dann in Form dieser verantwortlichen Person, mit denen du dann gesprochen
ja.
hast, sozusagen.
Ja, die Stadt nimmt es persönlich, auch die Stadtspitze, denn Stefan Keller, der frühere und ja immer noch weiterhin bestehende Oberbürgermeister, hat schon im Februar gesagt, ja, schlimm mit Löwensenf, dass sie schließen, aber wir wollen unbedingt diese ABB-Produktion hier vor Ort halten als Kulturgut, das ist eben gescheitert und das wird auch ihn enttäuschen, bin ich mir ganz sicher. Und jemand aus dem Umfeld von Löwensenf, also aus der Belegschaft, die hier in Düsseldorf jahrzehntelang gearbeitet hat, auch gesagt, dass es für die wie der Verlust eines Babys ist. Mhm. Und wenn Develey es wirklich gewollt, also auch investiert hätte, wo ein Wille da ein Weg, dann wäre es auch geschehen. Aber man muss sich halt klar machen, ich meine, das ist ein international tätiger Konzern mit Sitz in München, die da betriebswirtschaftlich drauf blicken, die schätzen diesen Senf wahrscheinlich einfach als Produkt, was sich gut verkauft. Ob der jetzt aus deren Sicht in Düsseldorf oder in Moers gebaut wird, ist denen wurscht.
Ja, ja,
also,
aber ha, Wurst.
Bratwurst.
Aber, ja. Aber das ist ja immer das Ding, ne?
Ja.
Nach was geht man? Also bestimmt gibt es auch andere Sachen, die wirtschaftlich, ja, sinniger wären, anders zu behandeln, aber da geht es dann halt ein bisschen um Tradition, um auch, ja, eine Identifikation, um ein Erhalten von was und vielleicht um ein drüber hinwegsehen, dass das ja. jetzt wirtschaftlich vielleicht eine komische Entscheidung war. Oder und deswegen, ja, so ein bisschen ist es ja schon, wenn sobald es zu weit weg geht, zu groß wird, genau, warum sollte denen in München, kann ich verstehen. So, ne?
Und die haben auch den Vorteil, Tosja, wenn wir jetzt nochmal hier auf dieses Steintopfglas schauen, das ABB-Logo bleibt erhalten, der blaue Anker, die Jahreszahl 1726, diese Marke, das ist ja die Marke, die auch viele kennen, bleibt nur eben diese Bezeichnung Düsseldorfer Moster, die wir alle hier so toll finden, die wird es halt dann nicht mehr geben. Aber ehrlich gesagt, wahrscheinlich in 1, 2, 3 Jahren hat man sich dran gewöhnt. Ja.
Das ist ja auch was, womit wir oft irgendwie schließen oder was wir oft ja als Conclusio haben. Ich erinnere ans Fortuna-Büchchen und so, ne? Also in dem Moment des Umbruchs und ist das alles, natürlich tut das weh und irgendwann verheilt es dann. Was ich irgendwie, ja, wehtun und verheilen, unabsichtlich ist das jetzt vielleicht ein Bild, was ich bemühen kann. Also es wird ja jetzt auch eine kleine Sache aufgerissen und zwar das Löwensenfhaus auf der Löwensenf, mein Gott. Das Löwensenfhaus auf der Bergerstraße.
Das daneben. Also, genau, da muss man präzise sein. Also die 29 ist dieser Löwensenfladen, den gibt es seit 24 Jahren. Der bleibt erstmal bestehen.
Unangetastet auch.
Unangetastet, aber daneben das Haus, das war mal ein, ich glaube, spanisches Restaurant, das wird abgerissen und dann neu gebaut. Und dann wird im Erdgeschoss, die Pläne sind noch nicht konkret, aber ich vermute einfach der Verkaufsraum zusammengeführt mit dem Löwensenfladen, um halt so einen neuen Senferlebnisort zu schaffen.
Ja.
Das heißt, mehr Platz für Senfmuseum, mehr Platz für ABB und Löwensenf, extra Schafprodukte und vielleicht auch noch Probierstationen.
Verstehe.
Aber eben keine Schaumanufakturen. Genau das dachte die Stadt, wird dort oder könnte dort entstehen.
Ja, und ich habe nämlich dann gedacht, als ich das gelesen habe, so okay, dann wird da nämlich jetzt auch quasi was, ja, wie abgerissen und dann wird es auch irgendwann verheilen. Darum habe ich gerade versucht, diesen Bogen zu schlagen.
Ja.
Aber ja auch in modern und in neu gemacht, ne? Und irgendwie, ich weiß nicht warum, ich hatte sofort irgendwie sehr viel Glas vor Auge oder so, ja, alles sehr, sehr modern, sehr und das ist ja dann aber auch wieder ein bisschen glatt gebügelter als dieses, ich meine, die Berger Straße, das ist ja die, die von der Flingerstraße zum Karlsplatz hinführt, also nur da, genau, so ein bisschen zu orientieren, ja, dann geht da die, ja, Waldstraße ab und so. Die ist ja auch so ein bisschen, da ist ein bisschen mal hier ein kleines Schlagloch, da wackelt eine Bodenplatte und die Häuser sind ja auch einfach alt und haben deswegen Charme. Da sind ja auch andere noch, immer noch familiengeführte Unternehmen oder Läden drin und diese ganzen Restaurants. Und ich stelle mir vor, wenn da jetzt auch dann so, also ich finde, das passt dann irgendwie gut zu diesem, die Marke wird erhalten, wie du schon gesagt hast, das Logo und so, aber die machen, das Haus ist dann nicht mehr da.
Ja, und es ist auch schon irgendwie so ein bisschen lustig, wenn man dann nach Düsseldorf kommt und dann diesen Löwensenfladen sieht und alles ist voll mit Düsseldorfer Geschichte, aber die Gegenwart hat mit Düsseldorf eigentlich nichts mehr zu tun, außer dass sie halt diesen Verkaufsladen haben. Aber die Produktion ist entweder in Thüringen in Bezug auf Löwensenf oder in Moers in Bezug auf ABB und Löwensenf-Spezialprodukte wie der Extra Scharf. Es ist fast, also wirklich so ein, so ein Dilemma irgendwie, was die halt damit auflösen wollen mit diesem Standort, weil irgendwie kriegt man es ja doch nicht aus Düsseldorf raus, weil es ja auch eine attraktive Straße ist und dieser Laden gut läuft und da auch Touristen reingehen, die sich eindecken und Einheimische, die da ihr Senfglas auffüllen lassen mit ABB, das wollen die ja weiter erhalten, aber ist irgendwie schon ein bisschen schräg, gleichzeitig halt diese Produktion, auch wenn man es hätte machen können, hier nicht zu halten. Ja. Also so ganz konsequent ist es nicht, aber wahrscheinlich am Ende halt die betriebswirtschaftlich machbare Lösung für die.
Ja, verstehe. Ich meine, Touristinnen, Touristen wird das eh vielleicht nicht so doll auffallen und ich gehe da mit dir, dass es vielleicht auch, dass wir da trotzdem unsere Senfgläser dann auffüllen lassen und so irgendwie. Und,
ja.
Was gibt's denn jetzt noch in Düsseldorf? Was könnte man dann jetzt noch auslagern? Also die Brauereien bleiben ja wohl hier.
Ja.
Was mit Killepit?
Bleibt.
Also, ne, aber das könnte auch noch was sein, was irgendwie, also das meine ich jetzt so ein bisschen auch locker. Also, ne,
ja, ja, klar.
Was gibt's denn noch so an Düsseldorfer Traditionsunternehmen?
Naja, also Persil ist ja auch made in Düsseldorf als Weltmarke und ist ja auch in der Stadt präsent mit diesem Logo auf dem Wilhelm-Marx-Haus, was sich da immer rausfährt. Klar, könnte man irgendwann sagen, in Asien wird das günstiger produziert als in Holthausen, lass uns das auslagern. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Wer aber weiß, es gibt schon noch made in Düsseldorf Produkte, die auch weltweit bekannt sind, aber man muss schon sagen, so Mannesmann, Stahlrohre, ciao, jetzt Löwensenf. Und ABB weg und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass dieser Produktionsstandort Deutschland eben es nicht mehr so leicht hat.
Ja.
Auch bei ZF, also ist ein ganz anderes Thema, aber das ist ja ein Autozulieferer, einer der größten weltweit, die bundesweit über 10.000 Stellen streichen und auch in Düsseldorf streichen. Warum? Weil hier die hochbezahlten Ingenieure mehr Geld bekommen als anderswo in Asien oder in Osteuropa und da wird auch dezimiert. Also das ist jetzt nicht nur bei der Lebensmittelproduktion
so.
Ja,
ich bin mir sicher, du bleibst dran und hältst mich und uns auf dem Laufenden, wenn das nächste hier zumacht. Aber vielleicht macht ja auch mal wieder irgendwas auf und vielleicht entsteht ja auch mal wieder irgendwas Neues. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Also
ich tunke mir jetzt erstmal eine Möhre in mein ABB-Glas rein.
Ich kann es sehr empfehlen. Ich mache mir jetzt ein Sandwich mit Senf und Curry Ketchup.
Herrlich.
Weil das ist wirklich also Premium. Bis zum nächsten Mal, lieber Max.
Prost Mahlzeit.
Tschüss.
Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details. Because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Ein Trip in ferne Galaxien durch verschiedene Welten kann wahrscheinlich mannigfaltige Formen annehmen. Im Falle der Lola Land Neo Revue rund um die charismatische Hauptfigur Lola Lash stehen Artistik, Tanz, Drag und Akrobatik immer mit einem Hauch von Extravaganz auf dem Programm. Die MacherInnen Daria Penziner und Maurice Stoschek erzählen, wie sie zueinander gefunden haben, was ihre Kunst auch zum Hochleistungssport macht und warum ihre Show so gut nach Düsseldorf passt.
Okay, mal wieder eine besondere Situation, zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie es bei meinen beiden GesprächspartnerInnen ist. Das digitale Podcast-Studio, normalerweise bin ich ja in der Lokalredaktion Düsseldorf im, naja, gemütlichen Konferenzraum oder in der Stadt unterwegs. Heute sitze ich ganz komfortabel zu Hause an meinem Wohnzimmerschreibtisch, vor mir ein Laptop. Und in diesem Laptop strahlen mich zwei bezaubernde Gesichter an. Daria und Maurice sind digital zu Gast. Und wer ihr seid, was ihr macht und worüber wir heute sprechen, das erzählt ihr jetzt einfach mal.
Wer fängt an? Daria?
Das ist gut. Du erstmal das erste Wort, aber Daria darf anfangen.
Leg los, Maurice.
Okay, hallo, ich bin Maurice, ich komme aus Düsseldorf und mein Beruf ist, ich bin nebenbei Lola Lash, bedeutet, ich bin eine Drag Queen und ich mache gemeinsam mit der Daria zusammen hier in Düsseldorf die Lola Land Neo Revue, die jetzt schon seit ein paar Jahren im Kapitol spielt und auch ein Gastspiel im Apollo schon hatte.
Aufregend, ja, da gehen wir gleich ein bisschen näher drauf ein und natürlich, dein Name ist geläufig, dein KünstlerInnenname sozusagen ist geläufig und ja, da erzählst du bestimmt auch gleich nochmal viel, viel mehr dazu. Daria, wie kommst du ins Spiel hier? Du bist die Frau hinter den Kulissen, stehst du auch mit auf der Bühne?
Ich darf auch beides machen. Ich bin gern hinter den Kulissen, aber natürlich auch gern auf der Bühne und freue mich, dass ich beides verbinden kann in diesem Projekt. Auch mit Maurice und vielen weiteren wunderschönen, tollen Menschen, die wir auf die Bühne von Lola Land bringen. Das war eigentlich auch der Ursprung und der Grund, warum wir das gemacht haben, weil wir so viele schöne, tolle Menschen sehen hier in Düsseldorf und auch außerhalb unserer Stadt, die uns inspirieren, die unglaubliche Dinge mit ihrem Körper, ihrer Stimme einfach ja tun. Und dem wollten wir gern eine entsprechende Kulisse bieten, ohne dass es irgendwie ein Wettkampf ist, ohne dass es irgendwie für die mit Hürden der Teilnahme, sag ich mal, einhergeht, sondern wir wollten gern die Dinge, die wir schön finden, die wir machen und die auch andere Leute machen, nach außen bringen und mehr Menschen damit in Verbindung bringen.
Wie viele seid ihr insgesamt? Ihr seid ja ein relativ großes Team. Ich verrate ja nicht zu viel, wenn ich sage, wir haben uns vor ein paar Wochen zufällig quasi mal privat sind wir uns über den Weg gelaufen und da wart ihr schon irgendwie eine Gang, ne?
Also ja, also es gibt Daria und mich. Wir beide sind quasi so die Drahtzieher unseres Projekts. Aber wir haben ein unglaublich großes Team, unsere Lolettes, das ist unser Tanzcast, unser Tanzensemble. Das sind, glaube ich, wenn wir zusammenzählen, sind es schon 8 Leute.
Es sind mehr, es sind sogar 10. 10 Leute, die tanzen und das ist unser festes Team. Mit uns beiden sind es dann insgesamt sogar 12 und das ist unsere kleine Lolaland Family. Als solche bezeichnen wir uns und fühlen das auch und machen viele kleinere und größere Projekte gemeinsam und sehen auch den gegenseitigen Wachstum, was ich glaube, ich hier an dieser Stelle wirklich auch mal sagen darf. Viele sind seit der ersten Stunde dabei und das ist schon auch wichtig für uns und ein Kompliment. Ja.
Wie war jetzt der Weg dahin? Also ich kann mir vorstellen, es gibt, man bewegt sich in bestimmten Welten, man hat Interessen, man hat bestimmt auch Talente, ne? Also irgendwann merkt man, ach guck mal, ich kann ja irgendwie tanzen, ich kann singen, ich unterhalte gerne, ich entertaine gerne. Wie habt ihr euch gefunden? Und was sind vielleicht, also weil du das ja gerade Maurice schon gesagt hast, das ist ja sozusagen deine, das unter anderem machst du das. Habt ihr auch noch so Daily Business Jobs, die gar nichts vielleicht damit zu tun haben? Also das finde ich ja auch immer so spannend, ne? Geht mir ja selber auch so. Ich habe ja auch verschiedene Gesichter sozusagen. Also genau, wie ist das? Wie ist eure Geschichte vielleicht einzeln und dann zu dem Punkt, dass ihr euch getroffen habt und gesagt habt, wir machen das zusammen?
Ja, das ist echt eine gute Frage. Klar, wir beide bewegen uns natürlich schon seit Jahren im Bereich des Entertainments. Besonders so im Bereich Tanz sind wir beide total angesiedelt und sind auch selber total die Fans, wenn es um Bereich Shows geht oder Abendveranstaltungen. Und wir sind uns eigentlich übers im Poland Düsseldorf über den Weg gelaufen. Und haben uns dann dort auch angefreundet.
Könntest du einmal noch ganz kurz, für die Leute, die nicht direkt damit was anfangen können, das einmal ganz kurz beschreiben, was das Poland ist? Ich kann es mir denken.
Ja, das Poland ist ein Studio in Düsseldorf, in dem man, wie der Name schon sagt, Pole Dance erlernen kann. Aber nicht nur Pole Dance, man kann ja auch andere Tanzarten machen, wie Frame-Up, Chair-Dance, aber auch akrobatische Disziplinen, wie zum Beispiel, also Pole Dance, aber auch Luftakrobatik wie Aerial Hoop und auch Aerial Silk. Mhm. Und ja, es
ist,
gibt
wo
auch
man in so ganz
mal,
großen Bahnen, Stoffbahnen quasi sich
genau,
im schönsten
ja,
Falle sehr
Aerial
elegant.
Aerial Silk sind diese Tücher, die von der Decke hängen und in denen man sich ganz elegant einwickelt und wieder auswickelt. Mhm. Wenn man es kann.
Ich wollte gerade sagen, und ich stelle mir gerade vor, wie ich das erstmal mache. Ich glaube, mit Eleganz, das hat dann eher sowas von so einem, weiß ich auch nicht, von so einer Nade, womit man so
wir
wird.
Helfen dir dabei. Jeder hat immer ein ganz tolles erstes Erfolgserlebnis bei uns.
Das glaube ich,
Ob's glamourös ist, ist was anderes.
Das steckt ja dann in einem selber drin. Aber ich finde, das kann man hier an dieser Stelle auch, weil es gerade so schön passbar sagen, das ist ja wirklich körperliche Höchstleistung, ne? Auch Pole Dance. Also wenn ich gucke mir das so gerne an, weil ich denke wirklich die ganze Zeit neben, wow, wie bezaubert und wie schön, denke ich, diese Kraft und diese Kontrolle und ne, dieses auch sich auf sich selber verlassen, sich selber vertrauen, auch wenn ich irgendwie in Tüchern nicht von der Decke runterschwinge und so. Also das ist ja auch einfach körperlich ganz schön anspruchsvoll, ne?
Also das ist Hochleistungssport.
Ja. Wie lange macht ihr
und
das schon?
Und alle Leute, die das machen. Also also wir beide sind keine Akrobaten. Mhm. Wir sind Showgirls. Mhm. Für Akrobaten holen wir uns Leute aus der Elite in die Show. Aber ich tanze schon und mache Bühnenarbeit schon. Oh mein Gott, man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich mache das, glaube ich, wirklich schon. Ich will das gar nicht sagen.
Wir sind alle 27.
Ich glaub schon 20 Jahre.
Wir sind hier alle 27. Also ja, okay. Ich verstehe.
Also wir haben beide in Kindertagen angefangen mit Tanz und haben uns dann auch immer weiterentwickelt, neue Sachen dazugelernt, Dinge vermischt. Das ist etwas, was uns ganz wichtig ist. Es ist einfach Hybrid-Performance, eine Vermischung aus verschiedenen Stilen zu mixen, etwas Neues zu gestalten. Mhm.
Und es gab dann diese eine schicksalsträchtige Begegnung im Poland und dann habt ihr euch gesehen und wusstet direkt, okay, alles klar,
yes,
wir sitzen hier.
Das ging relativ schnell, genau.
Ja.
Also,
und dann haben wir noch rausgefunden, wir wohnen gegenüber und dann war es Schicksal.
Ja, okay, verstehe.
Es war besiedelt, der Spaß sollte beginnen. Der
genau,
Wahnsinn.
Genau, also wir haben ein paar kleinere Sachen miteinander gemacht, haben einen wunderschönen Workshop mal organisiert für die AIDS-Hilfe, weil Maurice schon sehr lange mit der AIDS-Hilfe eine Verbindung hat und unterstützt dieses Projekt seit Jahren. Und ich fand es einfach schön, dass ich dabei sein durfte. Daraufhin haben uns immer wieder Leute gefragt, wo man uns sehen kann, was wir so machen. Und wir haben gemerkt, okay, wir haben eigentlich nichts, aber wir würden gern. Und dadurch, dass wir ja einen ähnlichen Anspruch an unsere Arbeit haben, an uns selbst und auch die Ästhetik, die wir mögen, auch nah beieinander ist. Wir sind ja jetzt nicht eine Person, aber wir finden schon ähnliche Dinge gut. Und dann haben wir uns relativ schnell entschieden, dass wir jetzt was machen. Und bevor wir das zu viel überdenken konnten, haben wir einfach angefangen und einfach gemacht.
Und was war das Erste, die erste Location, das erste Ding, was ihr auf die Bühne gebracht habt? Und wie sehr ist das dann jetzt ein Sprung, ein Spagat zum Apollo, zum Kapitol? Also
Wir haben einen riesen Spagat direkt gemacht. Also,
wir sind direkt von Nuts gerannt. Wir sind direkt ins Kapitol. Klar. Wir haben gesagt, entweder ganz oder gar nicht, alles oder nichts. Und wir sind ehrlich gesagt total überwältigt gewesen von der Resonanz, von den vielen Leuten, die gekommen sind, die begeistert waren. Und ja, die erste Show war natürlich total holprig und es sind viele Dinge passiert. Aber das, glaube ich, hat es auch so charming gemacht und hat die Leute auch so begeistert, weil die Leute waren wirklich dabei und haben den Aufstieg gesehen, haben die Veränderung gesehen, die Verbesserung gesehen und waren richtig Teil davon. Und ich glaube, das macht es auch schön, weil wir verändern uns immer wieder und das macht uns auch Freude und ja, so ist das gekommen. Wir sind einfach, let's go.
Verstehe.
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Das stimmt wohl. Wie kann ich mir so eine Show vorstellen? Also, wenn ihr sollt natürlich jetzt hier kein Geheimnis verraten, weil das dieses Geheimnis ist, gar kein Geheimnis ist, kann ich schon mal sagen. Man kann euch bald nämlich sehen. Deswegen, genau, freue ich mich da ganz besonders. Aber was kann ich erwarten? Also, genau, werden meine Erwartungen wahrscheinlich eh übertroffen. Aber wie sieht so eine Show aus? Wie stelle ich mir das vor? Und wie ist die Probenphase, das Kostüm, macht ihr das alles selber? Also was steckt da alles so dahinter und was passiert?
Oh mein Gott, ich meine, wir kennen deine Erwartungen nicht, von daher wissen wir nicht, ob wir sie übertreffen oder nicht oder treffen. Du hast ja auch sehr viele Sachen gesehen, du arbeitest mit tollen KünstlerInnen selber immer, von daher, das ist immer sehr inspirierend, so tolle Performances und Produktionen zu sehen, aber auch ab und zu manchmal auch beängstigend, weil man denkt, okay, oh mein Gott, das ist jetzt ein Level, da würde ich auch gern hin, aber mir fehlt noch vielleicht hier und da das Know-how oder einfach mal ehrlicherweise das Geld oder irgendwelche anderen Ressourcen, ne? Menschen, mit denen man arbeiten kann, Kontakte. Aber da kommen wir auch noch hin. Im Moment, also möchte ich auch sagen, sehen wir eine Veränderung, ein Wachstum einfach schon bei uns in dem, was wir machen und bei den Menschen, mit denen wir arbeiten. Viele sagen, dass wir irre sind, dass wir jede Show was Neues machen und immer ein anderes Programm anbieten.
Habt ihr immer so Mottos, unter denen das steht?
Wir haben ein Grundkonzept, unter dem das steht. Wir fliegen auf unseren Planeten, auf den Planeten Lolaland und dabei passieren eben Dinge. Genau, und wir haben diese Möglichkeit und diese Chance, eben das auf die Bühne bringen zu können, was uns vorschwebt, dass wir eine gewisse Freiheit haben in dem, was wir machen und die möchten wir deshalb so stark ausleben, wie wir es uns wie wir nur können. Das ist natürlich auch immer ein Risiko. Kommen die Leute, kommen die nicht? Gefällt es denen nicht? Aber so ist das nun mal mit der Kunst.
Ja. Wenn ihr da jetzt, genau, du hast gerade schon die Ressourcen angesprochen. Du hast natürlich irgendwie auch die finanziellen Nötigkeiten. Wie finanziert ihr euch, wenn ich das fragen darf? Also ist es, macht ihr das alles selber? Seid ihr gefördert? Seid ihr irgendwo angeschlossen?
Leider sind wir noch nicht gefördert oder irgendwo angeschlossen. Wir haben es komplett aus unseren Mitteln gestartet und mittlerweile freuen wir uns natürlich dadurch, dass wir überhaupt da rausgegangen sind. Freuen wir uns dessen, dass wir auch andere Anfragen und Engagements bekommen. Darüber finanzieren wir unsere eigenen Projekte. Also wir wünschen uns einfach da eine andere Stufe und den nächsten Schritt zu gehen und einen anderen Support zu bekommen. Und da werden wir nochmal dran arbeiten. Ja. Im Moment ist das nicht der Fall.
Wenn ich jetzt hier in meinen Bildschirm gucke, Maurice, hinter dir sehe ich Stoffe, ich sehe was Rot-Paillettiges, ich sehe was Gelb-Seidiges. Macht ihr eure Kostüme selber? Also seid ihr auch noch handwerklich so begabt, dass ihr euch selber ausstattet?
Also ich statte mich selber aus und das ist auch, mache ich schon seit Anbeginn der Zeit, seitdem ich Lolalash gegründet habe. Das ist auch irgendwo meine Art des Ausdrucks, natürlich mein Kostüm, was ich trage. Ich mache sehr, sehr viel selber, aber natürlich habe ich auch ab und an Hilfe oder ich lasse auch manchmal was anfertigen, weil es gibt auch immer Leute, die etwas besser können oder etwas schöner machen können oder manchmal habe ich auch nicht so die Zeit, aber ich genieße das schon sehr, die Möglichkeit zu haben, eigene Kostüme herstellen zu können, handwerklich begabt zu sein und das auch umzusetzen. Ich sage immer, ich kann einen Traum nicht nur träumen, ich kann ihn sogar verwirklichen.
Verstehe. Wie, das ist natürlich eine Frage, die ist so, so gängig, wie finde ich trotzdem auch tiefgehend. Wie findest du, wie findet ihr eure Inspiration? Also inspiriert ihr euch gegenseitig? Ist da immer eine bestimmte Sache? Du hast gerade schon erzählt, Daria, ihr fliegt auf euren Planeten. Das ist natürlich, das birgt ja schon Bilder und Geschichten, aber also gibt es Orte vielleicht hier in der Stadt, die euch inspirieren? Gibt es Leute, die vielleicht noch nicht mit euch arbeiten, die euch inspirieren aus der Ferne?
Ich glaube, dass die komplette Show ist ja in Düsseldorf entstanden. Mhm. Und dadurch hat die Show auch einen großen Einfluss aus Düsseldorf. Und ich lasse mich auch gerne von der Stadt inspirieren und habe das ja auch gesehen, das Projekt, und war auch voll dafür und dachte, hier sind die Leute, die das wertschätzen. Und es gibt ein Riesenangebot hier in Düsseldorf, aber es gab das, was wir machen, gab es einfach noch nicht, indem wir einfach Burlesque auch nach Düsseldorf holen.
Ja.
Junge Leute, moderne Performances. Und auch ein wilder, bunter Zirkus werden. Und ja, es gibt schöne Orte hier in Düsseldorf, an denen man Inspiration, der Rhein, es gibt auch den Rosengarten, finde ich total schön. Und ja, auch absolut das Flair hier in Düsseldorf, denn ich glaube, es gibt keine glamourösere Stadt als Düsseldorf.
Sehe ich genauso. Und wir inszenieren uns ja auch als The Sexiest Show in Town. Und wir freuen uns, dass auch solche, ja, in Düsseldorf gibt es viele Museen, es gibt viele Ausstellungen. Jetzt gerade ist auch die Sex Now beispielsweise auch eine sehr mutige Ausstellung, die im NRW-Forum stattfindet. Auch dieses Haus hat uns supported, indem es uns eingeladen hat, mit denen zu arbeiten. Also solche Orte inspirieren uns natürlich auch, aber ich glaube, das ist mittlerweile sogar, beruht das schon vielleicht sogar auf Gegenseitigkeit.
Verstehe. Jetzt haben wir ja eben schon rausgestellt, dass man euch bald hier sehen kann. Das möchte ich auch gleich verkünden. Ich möchte noch eine Sache fragen, weil wir da jetzt gerade, weil du so schön gesagt hast, es gibt keine glamourösere Stadt, Maurice, und Daria, du ja auch gesagt hast, es beruht langsam auf Gegenseitigkeit. Habt ihr das Gefühl, dass Düsseldorf ein guter Nährboden für eure Kunst ist, für das, was ihr anbietet und dafür, wie ihr euch auch weiterentwickeln wollt? Also habt ihr das Gefühl, es kommen schon auch, ihr könnt die Leute hier hinbringen, um das zu machen? Oder ist es so, dass ihr merkt, okay, langsam kommt man auch an Grenzen und wenn man weiter wachsen will, muss man vielleicht in die nächstgrößere Stadt gehen oder in eine Stadt, wo eure Kunstform schon etablierter ist oder so? Also
ich würde sagen, was ich ja eben auch gesagt habe, ich finde, Düsseldorf bietet super viel, auch im Bereich Tourismus und Sehenswürdigkeiten und Möglichkeiten auszugehen oder Veranstaltungen zu besuchen. Es gibt natürlich immer irgendwo noch eine größere Stadt und vielleicht noch mehr Leute, aber wir wollten das ja auch für Düsseldorf schaffen. Und ich denke, dass das absolut hier hinpasst und dass die Leute das super toll annehmen. Und klar, man könnte einen Ableger machen, aber ich denke, Lola Land und Lola Lash gehört nach Düsseldorf und ich werde Düsseldorf treu bleiben. Und don't panic, ich gehe nicht nach Köln. ich bleibe hier in Düsseldorf. In Köln trete ich nur unter anderem Namen auf.
Sehr gut.
Ich glaube, wenn ich noch was dazu sagen darf, also ich bin auch komplett bei Maurice. Wir wollten es unbedingt in Düsseldorf machen, weil uns das hier gefehlt hat. Wir sind gern hier. Ich mag diese Stadt auch. Ich bin hinzugezogen. Ich bin nicht hier geboren, aber ich fühle mich unglaublich wohl hier. Ich mag Düsseldorf. Ich mag die Größe der Stadt, die Erreichbarkeit und einfach die Vielfalt, die es hier auch gibt. Wir können uns einfach noch andere Ableger unserer Show oder einfach ganz andere Projekte anbieten. Anbieten können wir es auch sehr gern. Wer Fragen hat, fragt uns an. We are here for you. Aber wir können uns das auch auf jeden Fall vorstellen. Wir können uns kleinere Formate vorstellen. Wir können uns größere Formate vorstellen. Es ist alles bereits in unserem Kopf. Wir brauchen jetzt nur noch die Ressourcen, um das alles umzusetzen. Also Leute, wer mit uns arbeiten möchte, bitte, 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 fragt uns an.
Ja, ihr könnt euch über uns gerne melden. Die eingefleischten HörerInnen kennen die Kontaktwege und euch kann man sicher auch erreichen übers Internet. Aber gut, das heißt, wenn ich jetzt das Bild aufgreife, dass ihr auf euren Planeten fliegt, das Mutterschiff bleibt auf jeden Fall hier stehen und ihr sendet kleine Satelliten aus in die ganze Welt, ins ganze Universum. Aber
genau
die,
so.
Die Base ist hier. die Base, die Rakete hebt ja demnächst wieder ab. Gar nicht allzu lange mehr ist es hin. Da seid ihr im Kapitol auf der Bühne wieder, an zwei Abenden hintereinander. Genau. 17. und 18.
Unser Mutterschiff.
Genau, und nächste Woche Freitag und nächsten Samstag, beziehungsweise 17. und 18. Oktober sind wir wieder im Kapitol. Und ja, wir sind natürlich im Endspurt. Dort ist ja auch eben gefragt, wie so unsere Proben ablaufen. Das läuft von total geregelt ab bis total chaotisch. Jeder hat natürlich immer seine Tagesform mit dabei, aber wir bemühen uns immer und die Proben sind auch immer mega lustig und wir kreieren ja auch total viele tolle Sachen. Das entsteht gerade, so der Endspurt läuft. Und wir freuen uns alle riesig, wieder ins Kapitol zu kommen. Wir sind, glaube ich, alle total, wir kratzen schon an den Wänden, um endlich wieder raus zu dürfen.
Ja, sehr gut, sehr gut. Das kann ich, das Gefühl kenne ich gut und ich gehe da sehr mit. Das ist ein schönes Gefühl, ne? Weil man dann wieder darf, auf jeden Fall.
Ja, die ganzen Vorbereitungen, man will das ja auch endlich rausbringen und mit den Leuten feiern und freuen.
Ja.
Also ihr könnt euch gerne ein Bild von uns machen auf Instagram, dort gibt es ein paar sehr gut gemachte Videos, wie wir finden. Wir lieben unseren Content, wie wir das, was wir auf die Bühne bringen, auch lieben. Von daher guckt euch das an, macht euch ein Bild und wenn es was für euch ist, kommt gern vorbei.
Genau, ich werde auch nochmal euren Instagram-Kanal verlinken bei uns in den Shownotes. Ich danke euch sehr für dieses erfrischende und sehr, sehr interessante Gespräch. Ich tauche ja gerne in andere Welten, in diesem Fall in andere Galaxien ein und freue mich schon, euch mal erleben zu können, dann im Kostüm und auf der Bühne und bedanke mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Wir danken dir.
Tschüss,
dir. Ciao! Tschüss!
Allen einen schönen Tag!
Das war der Rheinpegel für diese Woche. Wenn ihr mir eine wirklich, wirklich große Freude machen wollt, dann abonniert diesen Podcast überall, wo es ihn zu abonnieren gibt. Und bewertet ihn doch gleich, wenn ihr schon dabei seid, mit Daumen, mit Punkten, mit Sternen, mit allem, was geht. Und teilt diesen Podcast. Erzählt jemandem davon, der oder die Düsseldorf liebt oder noch viel besser, der oder die das gefälligst bald lernen soll. Mein Name ist Tosja Kormann. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Den Rheinpegel gibt es jeden Donnerstag neu. Folgt dem Podcast jetzt in eurer Podcast-App, um keine Episode mehr zu verpassen.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Indulge in holiday cravings with the nutrition you need from Cachava's All-in-One Whole Body Shake.
It's 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Try their newest flavors, like the limited edition Chocolate Mint. With Cachava, you're getting the highest quality ingredients. No fillers, no nonsense. Holiday nutrition has never been this easy or delicious. Go to Cachava, K-A-C-H-A-V-A.com, and use code NEWS for 15% off.